Über Geld spricht man nicht. Nach dem Alter fragt man nicht. Ich akzeptiere diese Herausforderung. Dann breche ich heute halt gleich zwei gesellschaftliche Tabus, denn ich spreche heute über A wie Alterssicherung. Alterssicherung und Digitalisierung, aber ganz smart.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Wussten Sie eigentlich, dass es auf Social Media auch Influencer zur Alterssicherung gibt? Mir wurde neulich ein Reel dazu in die Timeline gespielt und ich dachte, interessant. Was ich nicht wusste, das ist, dass die Rentenversicherung das gerade erforschen lässt. Das ist ein Aspekt von Alterssicherung und Digitalisierung. Zwei Begriffe, wo man denkt, passen die überhaupt zusammen? Darüber sprechen wir heute. Ich mache jetzt hier mal den Influencer. Ich nenne mich Mr. Moneypenny und ich sage Ihnen, dass ich mit Alterssicherung bei der Deutschen Rentenversicherung seit rund 25 Jahren das Forschungsnetzwerk Alterssicherung, kurz FNA, beschäftigt. Der Wissenschaftler Dr. Jannis Hergesell arbeitet dort und er ist heute mein Gast. Ich möchte von ihm wissen, wie sich die Forschung der Alterssicherung und den digitalen Prozessen nähert, wie wir mit klugen wissenschaftlichen Projekten Erwerbsminderungen begrenzen können, welchen guten oder auch schlechten Einfluss die Digitalisierung hier hat. Und bitte, wir müssen auch über die Zukunft der Forschung sprechen. Los geht's. Hallo Jannis, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir steigen in einen Zeitjet und wir fliegen gemeinsam ins Jahr 2040. Und wie sieht deine Vision von 2040 aus, ganz fokussiert auf die Forschung zur Alterssicherung, vielleicht auch die Alterssicherung selbst?
Ja, das würde ich mit dem Blick in die Vergangenheit beantworten. Als das FNA vor 25 Jahren gegründet wurde, da stand die Rentenversicherung genauso wie heute teilweise unter Druck. Es gab Narrative, inwieweit die Rentenversicherung und die Alterssicherung noch tragfähig seien in Zukunft. Und das FNA wurde gegründet, um diese Debatte zu versachlichen und mit empirischer Evidenz dazu beizutragen, dass die Alterssicherung weiterentwickelt werden kann. Und auch um innerhalb der Sozialpolitikforschung die Alterssicherung über Lehrstühle, Nachwuchsförderung, Wissenschaftsförderung weiter zu etablieren. Und da denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Und 2040 würde ich mir wünschen, dass wir das noch weiter geschafft haben, noch weitere starke Partner auch in der Sozialpolitikforschung gefunden haben und die Alterssicherungsforschung weiter institutionalisiert haben und natürlich auch innerhalb der Sozialpolitikforschung die Alterssicherung ihren prominenten Platz auch vielleicht noch weiter ausbauen kann.
Bevor wir jetzt im Detail drüber sprechen, wollen wir aber erstmal über dich reden, denn du bist den Menschen draußen, die uns hören, vielleicht noch nicht bekannt. Stell dir vor, ich nehme dich mit zum Reha-Kolloquium nach Nürnberg in unsere Reha-Forschungsbubble und wir stehen abends am Buffet und ein Kollege kommt von mir dazu und fragt, ja, wer ist dann das? Wie stellst du dich denn vor?
Also wenn es dienstlich ist, ich identifiziere mich immer als Soziologe. Und ich glaube auch gerade in so einem Kontext wie im Reha-Kolloquium, wo es vor allem medizinisch und vielleicht auch therapeutische Forschungen gibt, Reha-wissenschaftliche, würde ich immer sagen, ich bin an sozialen Strukturen und Dynamiken interessiert. Mich interessiert vor allem soziale Ungleichheit. Und wie das Soziologen so machen, versuche ich das immer in die Diskurse einzubringen. Immer teilweise auch ein bisschen unabhängig davon, ob die Leute das interessant finden oder nicht.
Um ganz einfach zu erklären. So, wie die Soziologen das halt tun.
Ja, genau. Ganz knapp.
Okay, du arbeitest beim FNA, Forschungsnetzwerk Alterssicherung. Ich spreche nochmal aus. In Zukunft sage ich nur noch FNA. Erklär den Leuten doch mal, was ist das FNA genau? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ganz knapp gesagt, das FNA fördert Alterssicherungsforschung über Projekt- und Nachwuchsförderung. Wir versuchen, zu einem Austausch zwischen Wissenschaft, Verwaltung und Praxis beizutragen, machen das eben vor allem über die Förderung externer Forschungsprojekte. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, zu sagen, wir machen keine Auftragsforschung, sondern Bescheidförderung. Das heißt, unsere Wissenschaftler arbeiten in Universitäten und Instituten und machen sozusagen unabhängige Forschung und geben uns sozusagen auch unabhängige Ergebnisse, die wir dann versuchen, in die Alterssicherung-Community einzubringen und eben auch in den sozialpolitischen Diskurs über Alterssicherung.
Darauf möchte ich gerne eingehen jetzt, denn die Menschen haben seit mittlerweile jetzt fast drei Staffeln von uns erfahren, dass die Rentenversicherung Forschung fördert im Bereich Rehabilitation und Erwerbsminderung. Zwischen der Reha-Forschung, wie wir sie im Dezernat Reha-Wissenschaften machen, und der Alterssicherung, der Forschung zur Alterssicherung, wie sie im FNA analysiert wird, gibt es Unterschiede, aber es gibt auch Schnittstellen. Eine Schnittstelle ist sicherlich Erwerbsminderung selbst. Das heißt, ihr beschäftigt euch ja damit, welche Prozesse finden statt beim Ausstieg aus dem Arbeitsleben, wenn man mal so sagen möchte, welche monetären und nicht monetären Anreize oder Barrieren gibt es, dass Menschen früher oder später die Entscheidung treffen, in die Altersrente zu gehen. All solche Dinge sind ja Themen bei euch, aber eben auch, und das ist ein Thema auch bei uns, der erzwungener Ausstieg, der gesundheitsbezogen erzwungene Ausstieg, nennen wir es Frührente, nennen wir es Erwerbsminderungsrente, wie auch immer. Das ist ja eine Schnittstelle von uns beiden. Wie sieht die Perspektive auf die Erwerbsminderung beim FNA aus?
Also ganz wie du gesagt hast, bei uns interessiert der Altersübergang in der Perspektive. Wie du meintest, die Frage ist, wie steigen Leute aus dem Erwerbsleben aus? Welche Prozesse gibt es da? Und ich würde sagen, aus einer sozialpolitischen oder auch aus meiner Perspektive soziologischen, sozialwissenschaftlichen, wäre eben die Frage, was für andere Faktoren neben medizinischen, konkreten Gründen spielen da eine Rolle? Welche vielleicht familiären Gründe, welche sozialen Hintergründe führen dazu, dass man einen Erwerbsminderungsrentenantrag stellt. Martin Brussig sagt immer so schön, man kann sich's nicht aussuchen, ob man erwerbsgemindert ist, aber man kann sich überlegen, ob man einen Erwerbsminderungsrentenantrag stellt. Und das sind Forschungsfragen, die uns auch im FNA interessieren. Und ich glaube, dass wir uns das sozusagen vielleicht so vom Ende der Karriere angucken und ihr präventiv und dabei. Und ich glaube, dass das Synergien sind, die wir sehr gut zusammenspielen können, was wir an einigen Stellen ja auch schon gemacht haben.
Ja, das stimmt. Also ihr habt eher sozusagen die Beobachterperspektive, die Versorgungsperspektive vielleicht auch, während wir ja tatsächlich aus der Reha-Forschung heraus so einen Auftrag haben, nämlich diese Dinge zu verhindern.
Letztlich geht es bei uns darum, wie können Leute für ihr Alter vorsorgen, in welcher Position und wie können Menschen mit Erwerbsminderung für ihr Alter vorsorgen, wie sind sie im Alter gesichert?
Ja, spannend. Was ich übrigens sehr interessant finde, was auch meine Perspektive ist, ich habe ja auch sozialwissenschaftlichen Hintergrund, was aber tatsächlich in der Reha-Forschung lange Zeit gar nicht so im Vordergrund stand, dass nämlich Erwerbsminderung oder der Zugang in die Erwerbsminderung kein rein medizinischer Prozess ist, sondern dass es, und das hast du ja sehr gut erläutert, eigentlich eine sehr komplexe Entscheidung ist, die von vielen Facetten abhängt und wahrscheinlich von nicht-medizinischen Facetten teilweise sogar stärker als von medizinischen, oder?
Ich denke, es gibt ganz viele Sachen, die man da erforschen könnte und auch schon kann. Also vom Begutachtungsprozess selber, über welche Personen, mit welchen Hintergründen, mit welchen Ressourcen stellen Rentenanträge, welche Menschen arbeiten noch weiter in einer teilweisen Erwerbsminderungsrente. Und das sind alles so Sachen, wo ich auch das Gefühl habe, zumindest im Alterssicherungsforschungsstand, die erst in den letzten 5 oder 10 Jahren wirklich interessant werden, wo man vielleicht auch mit anderen Methoden raufguckt und nicht quantitativ mit Prozessdaten, sondern vielleicht auch mal qualitativ, um zu verstehen, was die Leute in ihrer Biografie an diesem Punkt bringt und wie sie ihre Entscheidung treffen.
Ich war letztens auf einer Konferenz in Holland und da hat ein Kanadier vorgetragen, genau zu diesem Punkt, Permanent Work Disability. Und er hat sinngemäß gesagt, oder seine Key Message war, der Zugang zur Erwerbsminderung wird am Küchentisch entschieden.
Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat, der Vortrag würde mich gleich interessieren.
Ja. Zurück zur Alterssicherung. Wo spielt da eigentlich Digitalisierung eine Rolle? Wir haben ja die Staffel zur Digitalisierung und zu KI in diesem Jahr und haben jetzt so ein Thema wie Alterssicherung. Janis, hat das was miteinander zu tun?
Ganz sicherlich. Also du fragst natürlich jemanden vom F&A und wir würden sagen, Alterssicherung durchzieht eigentlich die gesamte Biografie und auch eigentlich jeden gesamtgesellschaftlichen Teilbereich. Ja? Also wir haben von Alterssicherung ist immer ein Spiegel der Erwerbsbiografie und genauso würde ich das auch mit Digitalisierung sehen. Das ist ein Querschnittsbereich und dort, wo er das Leben der Leute beeinflusst, nicht nur auf der individuellen Ebene, auch auf den Institutionen, Organisationen und auf der Makroebene die Gesetzgebung, dort hat die Digitalisierung dann auch einen Einfluss auf die Alterssicherung. Und das spiegelt sich auch in unserer Projektförderung. Wir haben also von Machine Learning Projekten über Fragen, wie können partizipative Methoden eingesetzt werden bei der Digitalisierung der Selbstverwaltung der Rentenversicherung, wie können Assistenzsysteme genutzt werden, um Leute in der Erwerbstätigkeit zu halten, wenn sie Angehörige pflegen und wir haben Projekte, wie Altersvorsorge in den Social Media dargestellt wird. Und ich denke, je weiter sich die Digitalisierung in der Gesellschaft ausbreitet, desto mehr wird das auch ein Thema für die Alterssicherung. Und ein großes Thema, ich glaube, das ist bei euch ja ähnlich, sind natürlich auch die Weiterentwicklung der Methoden durch KI.
Ich habe ja bislang wahrgenommen, dass FNA, das hast du ja auch so erläutert, macht Forschung zu Sozialpolitik. Aber es ist quasi immer diese Draufschau, diese Beobachterperspektive. Habt ihr auch richtig angewandte Projekte? Ich stelle mir vor, dass, du hast gerade gesagt, KI könnte natürlich einen ganz großen Einfluss haben auf das Thema Alterssicherung. Da fällt mir natürlich sofort ein, dass eine KI mir wahrscheinlich sehr viel schneller meine Rentenpunkte berechnen kann und schauen kann, ob meine Zeiten geklärt sind, als das jemals eine Person könnte, oder?
Das muss man, glaube ich, Leute aus der Leistungsabteilung fragen. Also so angewandt sind wir nicht unterwegs, okay. Aber unsere Projektergebnisse, je nach Zuschnitt des Projektes oder auch der Disziplin, wo die herkommen, können natürlich auch konkretere gleich in die Anwendung zu bringende Ergebnisse produzieren. Und wir machen auch keine Grundlagenforschung per se, aber wir haben das jetzt nicht so, wie das in der Auftragsforschung üblich ist, dass man jetzt ein konkretes Problem löst oder dass das Projekt dann mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen für ein Problem, das die Rentenversicherung oder die Alterssicherung umtreibt, hervorgeht.
Also ihr versteht euch eher als Politikberater und Beraterinnen?
Also das FNA selber stellt einfach die Ergebnisse zur Verfügung und bietet eine Diskussionsplattform, wo die diskutiert werden können, wo es zu Austausch kommt. Wir sagen immer so ein bisschen, wir versuchen so ein bisschen diese Membran der Rentenversicherung zu sein, um Fragen aus dem politischen und dem wissenschaftlichen Raum in die Rentenversicherung reinzubekommen und genauso auch in die andere Richtung Sachen, die bei uns ungeklärt sind, eben in die Wissenschaft zurück zu kommunizieren.
Ach, das ist aber schön. Ja. Da muss ich sagen, haben wir doch noch einen kleinen Unterschied, weil wir müssen uns dann tatsächlich auch mit Change Management beschäftigen und mit Menschen, die sich verändern müssen.
Das machen unsere Kolleginnen.
Gut, lass uns mal über was anderes sprechen. Auch die zwei Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammenpassen, nämlich Alterssicherung und Social Media. Mhm. Es war ja kein Witz in meiner Eingangsmoderation. Ich habe tatsächlich diesen Feed bekommen. Mhm. Wahrscheinlich war er sogar von euch. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Er war, glaube ich, von der Rentenversicherung. Das muss man sagen. Lass uns mal darüber reden. Für mich war das ja bislang ein No-Go. Auf Social Media sind junge Leute unterwegs. Interessiert die das überhaupt? Ist das überhaupt der richtige Weg?
Ja, also für mich ist das auch ganz klar eine empirische Frage, die wir uns gestellt haben. Wie wird eigentlich über Alterssicherung und Social Media gesprochen? Wir haben uns sehr gefreut, dass wir da jetzt ein Projekt bekommen haben von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Da ist ganz frisch der Projektbericht drin und die haben sich angeschaut, wie 14- bis 29-Jährige auf Insta, TikTok und YouTube sich über Altersvorsorge informieren und wie dort über Altersvorsorge kommuniziert wird.
Wie oder ob?
Sowohl als auch. Ja. Und ich muss sagen, ich habe den Projektbericht noch nicht ganz durchgearbeitet, aber es sieht so aus, als ob sogenannte Finfluencer oder aus dieser Szene der Finfluencer sich jetzt auch, wie das genannt wird, die Renfluencer herausbilden und dort ganz massiv über...
Was
über
sind Alter, Finfluencer?
Finanzdienstleistungen. Genau, die über Finanzthemen berichten und dass es dort eindeutig auch sogenannte Renfluencer, also das kommt aus dem von den ProjektnehmerInnen der Begriff, ich finde den sehr schön, über Altersvorsorge und rund um Altersvorsorge berichten und dass das sozusagen durchaus ein relevanter Ort ist, wo man diese Zielgruppe erreicht.
Und das sind dann Menschen, die das von sich aus tun oder schon im Auftrag der Rentenversicherung das, oder anderer
Das ist vielleicht gleichzeitig, also auch das ist, glaube ich, noch eine empirisch offene Frage oder wurde mit diesem Projekt vorangetrieben, dass es durchaus viele Relevanzen gibt. Zum Beispiel diese Finfluencer oder Renfluencer machen das ja interessengeleitet, vor allem in einem Eigeninteresse. Und das ist nicht deckungsgleich mit dem Interesse vielleicht einer versachlichten Debatte über Alterssicherung.
Könnte
und
sein.
Die ersten Projekte, Ergebnisse, so wie ich sie verstanden habe, deuten auch darauf hin, dass dort aus den Interessen der Renfluencer gesprochen wird, die dann vielleicht auch ein Interesse daran haben, eine Informationslücke zu konstruieren, um sich selbst im Diskurs gut zu positionieren, warum man ihnen zuhören sollte und auch Vertrauen in Institutionen wie die Rentenversicherung oder den Sozialstaat sowieso etwas zu hinterfragen oder auch zu dessen Erodieren beizutragen, um eben so die eigene Glaubwürdigkeit ein bisschen zu steigern. Und dass es eben auch sehr emotionale Ansprachen gibt, und dass hier vielleicht so ein bisschen die Frage ist, wie kann man dem was entgegensetzen auf diesen Medien, um eben versachlicht und evidenzbasiert über Alterssicherung zu berichten.
Du hast das sehr, sehr nett dargestellt, muss man sagen. Also ich nehme jetzt mal als Quintessenz wahr, das ist der Run nach den Klicks und da versucht man sozusagen für sich eine kleine Katastrophe zu kreieren, damit die Leute einen auch anhören, weil darüber sachlich zu reden, ist ja totenlangweilig.
Ich würde das annehmen, dass es so ist. Ob sich das empirisch so zeigt, werden wir dann weiter sehen.
Hast du ein Beispiel mitgebracht aus dem Projektbericht vielleicht auch zufällig?
Ich habe noch kein Beispiel mitgebracht. Mhm. Der Projektbericht wird bald bei uns einsehbar sein. Mhm. Und wir werden auch versuchen, den, wie wir es mit allen Projekten machen, sozusagen unter die Leute zu bringen. Und wahrscheinlich auch eine Veranstaltung mit den ProjektnehmerInnen machen, wo die dann sehr schöne empirische Beispiele zeigen werden.
Wir haben bewusst solche Menschen gesucht, ja, die im Netz sowas gemacht haben.
Genau, also aus verschiedenen Auswahlkriterien bei den verschiedenen Plattformen, über verschiedene Hashtags, aber ich glaube auch über verschiedene Klickzahlen. Also sie hatten verschiedene Auswahlkriterien, die relevantesten Akteure rausgesucht und die dann in einer Medienanalyse sich angeschaut.
Mhm. Ja, ich bin gespannt, welche Erkenntnisse ihr daraus zieht, denn sicherlich gegenarbeiten ist eine Sache. Die Frage ist immer, kann man das in dem Kontext? Denn man ist halt nicht so sexy in seiner Ansprache, wenn man sachlich ist. Muss man dann genauso reißerisch auf der anderen Seite werden und genauso kreativ?
Da würde ich mich einfach als Wissenschaftler auf die Position zurückziehen, dass wir die Information zur Verfügung stellen und wie man die strategisch jetzt nutzt. Das machen andere Leute.
Oh, wieder eine sehr schöne Antwort. Danke, Janis. Gut, anderes Thema. In der Alterssicherung steckt ja Geld, eine Menge Geld. Also ich habe letztens den Betrag gehört, ich weiß es gar nicht mehr, was die Rentenversicherung so pro Monat bewegt.
Und auf jeden Fall der größte Posten im Haushalt.
Ja, der Bundesrepublik, richtig. Gut, wer arbeitet und einzahlt, sammelt Rentenpunkte, das wissen sicherlich alle. Und das ist ja die zentrale Berechnungsgrundlage für die Höhe der späteren Rente. Welche Zielkonflikte gibt es denn da in der Alterssicherung? Ist die Gesellschaft hier aus deiner Sicht gerecht aufgestellt? Was wissen wir? Funktioniert das System für alle gleich gut? Oder gibt es da Leute, die hinten runterfallen?
Also als Soziologe stellt sich diese Frage für mich halt als Verteilungsfrage. Sobald es Gesetzgebung gibt, Reformeffekte, stellt sich auch immer die Frage, wer profitiert vielleicht weniger. Und das ist was, was sich als Forschungsfrage bei uns eigentlich immer mit durchzieht. Ne? Das ist ein Aspekt, es sind auch andere. Also ich glaube, meine Kollegen, die VWLer sind oder Juristinnen, die würden wahrscheinlich noch ein bisschen anders antworten. Aber als Soziologe ist für mich Sozialpolitik natürlich auch immer eine Verteilungsfrage und immer auch eine Frage von Macht. Wer kann sich mit seinen Interessen durchsetzen?
Aber jetzt nochmal. Welche Gruppe profitiert denn gerade und welche vielleicht eher nicht? Was ist?
Das ist eine Frage, die glaube ich in der Komplexität hier nicht zu beantworten ist, zumindest nicht von mir. Was ich glaube, es gibt besonders vulnerable Gruppen. Das sind klassischerweise Leute, die Alterssicherung immer ein Spiegel der Erwerbsbiografie ist, die keine guten Arbeitsmarktchancen haben oder deren Biografie dazu führt, dass sie eben wenig Erwerbseinkommen haben, was sich dann auch in der Alterssicherung widerspiegelt. Wobei man auch sagen muss, die GAV als gesetzliche Rentenversicherung, wir sind ja noch sehr inklusiv, wir verteilen ja auch um, zum Beispiel über Kindererziehungszeiten. Mhm. Aber wer schafft es zum Beispiel auch in der zweiten Säule der betrieblichen Vorsorge oder der dritten Säule der privaten Vorsorge, Anwartschaften und oder Kapital zu akkumulieren? Das sind Fragen, die uns immer interessieren. Und klassischerweise ist es so, dass Frauen da eher weniger gute Chancen haben als Männer, einfach weil sie unbezahlte Care-Arbeit machen. Leute, die in prekären Arbeitsformen sind, Leute, die schlechte Startchancen auf dem Arbeitsmarkt haben oder eben auch Leute mit gesundheitlichen Problemen.
Wie siehst du das? Das würde mich mal interessieren. Wir kommen ja weg von der klassischen Erwerbsbiografie der 70er und 80er Jahre. Ich fange bei Mercedes, VW oder BMW an und bleibe da, bis ich 65 bin. Jetzt mal ganz platt gesagt. Das ist ja nicht mehr so. Die jungen Menschen heutzutage, und ich kriege das im privaten Kontext auch mit, die haben ja eine ganz andere Form von Lebensverwirklichung. Die haben ja eine ganz andere Form, auf das Thema Arbeit zu schauen. Mhm. Und mir stellt sich immer die Frage, ob sich das nicht hinten raus rächt, weil sie halt überhaupt nicht dran denken, dass sie in 40 Jahren in einem Alter sind, wo sie vielleicht auf sowas wie Alterssicherung angewiesen sind.
Das Aufbrechen der sogenannten Normalbiografie, das ist was, was wir ganz bestimmt abbilden müssen, auch in der Alterssicherung, was auch eine offene empirische Frage ist, wie wirkt sich das aus, wenn Leute spät in den Arbeitsmarkt einsteigen, wenn sie dann auch vielleicht im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Und da haben wir auch Projektnehmer, die dazu forschen. Das ist halt eine Sache, die zeigt sich ja dann immer erst zeitversetzt. Aber klar,
Aber man kann das ja modellieren, theoretisch.
Man kann das auch modellieren, aber die Alterssicherung ist eben ein Spiegel des Erwerbslebens. Mhm. Und ich glaube, wenn man hier ansetzt, wenn Erwerbsarbeit gelingt oder der Einstieg in der Erwerbsarbeit gelingt, dann ist das, glaube ich, für Alterssicherung schon mal immer eine relevante Frage.
Ich hake trotzdem nach, ja, weil das interessiert mich jetzt auch. Denn wir haben ja nicht mehr das klassische Vertragsarbeitsverhältnis, mhm, sondern die jungen Leute fangen an, ein kleines Startup zu gründen oder sind irgendwie in so einer kleinen Gruppe unterwegs. Vielleicht gibt es auch freie, also so diese Freelancer-Geschichten, das wird ja immer stärker. Und ist den Menschen bewusst, also wie die Frage, die sich mir stellt, ist, kriegt man über sowas wie Renfluencer oder auch Informationen der Rentenversicherung über solche Social-Media-Kanäle, kriegt man die Leute da an der Stelle abgeholt, da ein Bewusstsein für zu entwickeln oder muss man das einfach hinnehmen, dass das so sein wird und dass die Leute wahrscheinlich in Zukunft Schwierigkeiten haben werden?
Das ist eine offene empirische Frage. Wir können das vermuten, aber ich würde immer sagen, was solche Institutionen wie das FNA bringen, sind eben vielleicht keine Vermutungen, sondern eben evidenzbasierte Informationen. Und genau dafür müssten wir erstmal noch mehr Forschung haben. Aber dann können wir eben das machen, was wir auch machen wollen, nämlich auf Basis von empirischen Ergebnissen da valide Informationen rausgeben und müssen es dann nicht vermuten.
Gut.
Wir haben auch ein Projekt, das, sage ich mal, ein bisschen mehr in der Lebenswelt verortet ist. Mhm. Da geht es darum, wir haben ja einen Zielkonflikt, Leute sollen für ihre Altersvorsorge selbst sorgen, sollen aber auch bis ins hohe Alter erwerbstätig sein. Und gerade schon die Gruppe von Frauen, die oft sowieso schon weniger gut vorsorgen können für ihr Alter, wenn sie in der späten Erwerbsphase sind, dann kommen sie in einen Bereich, wo sie teilweise noch familiäre Angehörige pflegen müssen. Mhm. Also das ist einfach ein Zielkonflikt innerhalb der Sozialpolitik. Pflege soll familiär stattfinden, aber Leute sollen gleichzeitig eben auch bis zur Regelaltersgrenze und vielleicht sogar darüber hinaus arbeiten. Und wir haben ein Projekt gefördert, das also sehr ungewöhnlich ist, auch für das FNA, ein exploratives Projekt an der Uni Chemnitz bei Professor Andreas Bischof. Und der guckt sich an, zusammen mit Kollegen aus der Neurorobotik, wie können vielleicht technische Assistenzlösungen pflegenden Angehörigen helfen, besser im Erwerbsleben zu bleiben. Und die machen das auf eine sehr innovative Art und Weise, im sogenannten Co-Design, in einem Mitmachlabor, Stadtlabor. Und die versuchen dort Prototypen zu entwickeln mit den Pflegenden und deren Angehörigen. Unter anderem auch mit solchen Sachen, wie dass sie selber Prototypen mal bauen mit Lego oder zeichnen. Und auch da ist eine Relevanz für die Alterssicherung, die wir vielleicht vorher auch nicht vermutet hätten.
Das heißt, ihr begebt euch damit schon auch in die interventionelle Forschung rein.
Wir preisen das ein unter partizipativer Forschung. Ich weiß nicht, wie das für euch
ist. Das ist eine Intervention. Ihr greift ein. Ihr greift ein mit den Robotern. Man müsste dann auch untersuchen, ob es wirklich die Wirkung zeigt, die ihr euch erhofft. In dem Moment seid ihr direkt in der Wirksamkeitsforschung.
Das Projekt ist auch erstmal explorativ angelegt und es wollte erstmal gucken, gibt es überhaupt Potenzial in dieser Forschungsrichtung für die Alterssicherung? Es hat sich auch gezeigt, es ist sehr schwer, auf diese Gruppe zuzugreifen, weil die so wenig Zeit haben. Also die haben einen Zeitkonflikt. Ja. Ne? Und es ist auch rausgekommen, dass sie gerne Techniken entwickeln möchten, wo sie diesen Zeitkonflikt besser managen können. Aber ich glaube nicht, also das FNA, wie gesagt, fördert diese Forschung. Und ich würde auch sagen, dass das ja doch nicht in der Masse ausgerollt ist. Und ob das dann wirklich einen Impact hat auf die breite Versorgungslandschaft, ich würde es mir wünschen. Aber ob wir das mit dem Projekt schon schaffen, das weiß ich nicht. Ich glaube, da seid ihr sehr, sehr weit mehr in der Fläche ausgerollt.
Janis, die Rentenversicherung wird in diesem Jahr gerade in der Reha-Forschung ganz stark in das Thema Digitalisierung einsteigen. Wir werden also einen rentenversicherungsträgerübergreifenden gemeinsamen Forschungsschwerpunkt gestalten zum Thema Digitalisierung in der medizinischen Rehabilitation. Ich kann jetzt schon verraten, es ist echt breit aufgestellt. Wir haben viele Partner gewonnen, viele Rentenversicherungsträger sind dabei. Wir werden wahrscheinlich im Sommer rausgehen mit der Bekanntmachung. Wir hoffen, bis zu 10 bis 12 Projekte da fördern zu können. So ein ganzes Projektbündel, was sich damit auseinandersetzt, wie Digitalisierung, wie digitale Methoden, wie KI die Rehabilitation verändern. Ob jetzt verbessern oder vielleicht auch effizienter machen, sprich denselben Outcome mit weniger Ressourcen, das muss man sehen. Aber auf jeden Fall auch Thema Chancengleichheit. Wie komme ich an Menschen ran, die in strukturschwachen Gegenden wohnen? Wie schaffe ich es auch auf Distanz zu kommunizieren und vielleicht auch Schulungen zu machen? Mhm. Das wird alles Thema sein, da freuen wir uns schon dolle drauf. Ich denke, im Juli wird es soweit sein. Ja. Da können wir aber nochmal in einer der nächsten Folgen konkreter drauf eingehen.
Hört sich super spannend an und ich bin fast ein bisschen neidisch.
Eine andere Frage. Wir wissen es nicht, wir sehen es. Die Welt verändert sich rasant. Wir stehen heute vor anderen Herausforderungen als gestern, wahrscheinlich auch als morgen. Wie schafft es deiner Meinung nach die Wissenschaft, hier zeitgemäß zu bleiben? Also wir hatten das Thema in einer der letzten Folgen, das Thema Geschwindigkeit. Digitalisierung erhöht die Geschwindigkeit in der Gesellschaft, erhöht die Veränderung. Forschung, Wissenschaft braucht seine Zeit, um mit den Methoden tatsächlich gesicherte Informationen zu liefern. Wie kommen wir klar mit diesem Zeitkonflikt?
Also ich bin da tatsächlich Traditionalist und ich würde sagen, die Wissenschaft bleibt nur Wissenschaft, wenn sie nach ihren eigenen Zeitrhythmen vorgeht und sich nicht hetzen lässt. Ich glaube auch, dass das eine Sackgasse ist, wenn man konjunkturgetrieben versucht zu forschen. Man schafft die Zeitzyklen sowieso nicht, wenn man zumindest nach den Gütekriterien angelegten Forschungsprozess macht. Ich glaube, da ist die Frage eher, wie schafft man das, die Leute aus der Praxis vielleicht schon in die Projekte zu holen? Stichwort auch Interdisziplinarität, Transdisziplinarität. Und dass man, bevor so ein ganzer Forschungsprozess durchlaufen ist, in einem langen Projekt über 2 bis 4 Jahre, vielleicht auch schon mal aus dem Projekt heraus kommunizieren kann und sich in den Diskurs einmischen kann, auch ohne Endergebnisse zu haben. Und ansonsten beim FNA haben wir so ein Format, das nennt sich Kleinprojekt. Da ist der Bewilligungsprozess kürzer, da ist das Volumen kleiner und da schaffen wir das dann eben auch mal auf zeitgemäße Fragen einzugehen, wo wir eben nicht diesen ganz langen Vorlauf haben, den sonst so eine Bescheidförderung mit Gutachten und so weiter sowieso nicht einholen kann. Also ich glaube, das ist aber ein strukturelles Problem, das wir nie auflösen werden können, dass dann, wenn die Gesellschaft oder Sozialpolitik ein Ergebnis haben will und wir erst loslaufen, gerade in der Forschungsförderung, wenn wir die Ergebnisse haben, wer weiß, was dann sozusagen gerade aktuell ist. Und ich glaube auch, dass die Antwort hier nur sein kann, dass man sich nicht treiben lässt, sondern einfach nach seiner eigenen Logik Erkenntnis produziert.
Aber begeben wir uns nicht in die Gefahr, dann irgendwann nicht mehr gehört zu werden, weil man früher Lösungen braucht, weil man schneller Lösungen braucht und weil man dann einfach ohne die Wissenschaft losläuft.
Ich denke, also was wir hier machen, ist ja auch WISCOM und ich denke, das ist die Antwort darauf.
Was ist denn WISCOM?
Also die Kommunikation von wissenschaftlicher Erkenntnis in die breitere Öffentlichkeit und ich glaube, das ist der Ansatz, den wir sehen ja auch, dass sich das rasant ausbreitet und da glaube ich, sind wir auch gerade bei der Rentenversicherung auf einem guten Weg und auch das wird das Zeitproblem nicht grundlegend lösen, aber das ist zumindest soweit, wenn man sich anguckt, vor 10 Jahren, was gab es da für Schnittstellen zwischen breiter Öffentlichkeit und Wissenschaft? Es waren viel weniger und es werden immer mehr.
Realitätscheck.
Die Top 3 Erkenntnisse dieses Gesprächs. Was ist für dich hängen geblieben aus den letzten 25 Minuten?
Also ich glaube, erstmal Digitalisierung ist wirklich aus ganz verschiedenen Punkten anschlussfähig an sowohl die Reha-Forschung als auch die Alterssicherungsforschung. Ich glaube auch, dass wir hier erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Also ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest. Und ja, ich glaube, dass über Digitalisierung trotzdem immer noch Kernfragen, die wir einfach so im Forschungsförderung seit langem haben. Du hast es gerade angesprochen, Zeitlichkeit, welche Gruppen sollten besonders erforscht werden, welche Schwerpunkte setzt man, einfach weiterverhandelt werden, bloß eben unter dem Thema Digitalisierung.
Also das heißt, die Digitalisierung wirft sozusagen nochmal einen besonderen Spot auf eh schon bekannte Forschungsfragen, die uns interessieren im Kontext von Verteilungsgerechtigkeit.
Ich denke, es ist weniger ein Strukturbruch als einfach ein neues Thema, das berücksichtigt werden muss.
Ich nehme trotzdem wahr, dass Alterssicherung, und das ist Punkt 2, nicht nur ein Thema im Alter ist, sondern Thema auch bei jungen Leuten sein sollte, dass es aber eine gewisse Herausforderung ist, das in diesen auch neuen Kommunikationswegen, die junge Leute verwenden, zu platzieren und dass ihr da durchaus einen Kampf gegen eine gewisse Form von Unsachlichkeit führt. Das war mir so nicht bewusst.
Es ist ja auch zum Beispiel sehr herausfordernd, weil wenn jetzt Alterssicherung auf Social Media betrieben wird und die jüngere Generation unsere klassische Definition von Alterssicherung, nämlich das lebenslange Einzahlen in irgendein Produkt, das dann ab einem bestimmten Alter auszahlt, gar nicht mehr teilen, sondern sagen, sie machen Alterssicherung über ETFs oder sie machen Alterssicherung über andere Anlageformen, dann sind wir ja auch herausgefordert, sowohl empirisch als auch institutionell.
Das stimmt allerdings, ja. Punkt 3 ist für mich die Erkenntnis, dass, und damit komme ich wieder auf mein typisches Geschwindigkeitskonfliktproblem zwischen Wissenschaft und der Veränderung, dass eine Perspektive auch sein könnte, tatsächlich weiterhin an den Gütekriterien guter wissenschaftlicher Arbeit festzuhalten. Aber ich habe dich so wahrgenommen oder habe das so rausgehört, dass es wichtig ist, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stärker auch Netzwerker werden, stärker auch in die Politikkommunikation gehen müssen, überhaupt frühzeitig in Kommunikation gehen müssen, also durchaus auch ein normativer Effekt oder normativer Aspekt in solchen Projekten sein sollte. Man also so ein Stückchen schon raus sollen sein, gehen sollte aus dem Elfenbeinturm und nicht nur auf die Erkenntnis warten, sondern im Vorfeld vielleicht schon überlegen, welche Akteure kann ich dafür begeistern.
Also ich denke auch, dass das eine Anforderung ist, die immer mehr an Nachwuchswissenschaftler herangetragen wird. Das ist einfach dann so Teil der Jobbeschreibung. Aber vielleicht kann man eben hier auch als Forschungsförderer unterstützen und dann diesen Part so ein bisschen übernehmen oder unterstützen, sodass die Wissenschaftler weiter primär vor allem Wissenschaft machen.
Oder man gibt ihnen die Möglichkeit, auch in die Rolle reinzuwachsen. Das ist zumindest eine Sache, die uns sehr interessiert. Also wie schaffen wir es, die unterschiedlichen Welten zusammenzuholen und dafür auch Aufwände zu rechtfertigen im Projekt beispielsweise. Ist ja auch als Forschungsförderung eine wichtige Sache.
Beim FNA versuchen wir das jetzt strukturell in jede Projektförderung einzuführen und stoßen da auch auf positive Resonanz.
Na, das ist doch toll. Ja. Danke, Janis. Danke für diesen interessanten Einblick in dieses relevante, spannende und manchmal von außen betrachtet vielleicht trockene Thema. Ist es gar nicht, merke ich gerade, auch wenn der Begriff Alterssicherung tatsächlich ein bisschen oldschool ist.
Es gibt attraktivere.
Verzeih mir diese Formulierung. Auf jeden Fall dir vielen Dank. Du hast uns einen ganz tollen Einblick gegeben. Ich bin gespannt, wie sich alles weiterentwickelt. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Aber bevor du gehst, möchte ich mit dir noch ein Spielchen spielen. Machst du mit?
Okay.
Wie? Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn die Rentenpunkte als Kryptowährung gehandelt würden?
Wir hätten super viele Memes mit Norbert Blüm mit der Rente ist sicher.
Und einem großen lachenden Smiley oben rechts in der Ecke.
Vermute, ja.
Die Ironie kann man ja nicht sehen im Podcast. Ja,
also, also ich habe die Memes vor Augen.
Ja. Also natürlich ist es diese Instabilität, ist gar keine Frage, oder?
Ich glaube, weiter davon entfernt könnte man wahrscheinlich nicht sein.
Sehr gut. Gut, zweite Frage. Was wäre, wenn es eine Rente-Jetzt-Lotterie gäbe mit der Bedingung, nie wieder arbeiten zu dürfen? Du ziehst das große Los und gewinnst. Nimmst du den Jackpot an?
Da würde ich gerne meine Chefin zitieren, die hat mal gesagt nach dem Sabbatical, ein Leben ohne Rentenversicherung ist möglich und denkbar. Und ich glaube, ich sehe das auch so.
Aber vielleicht nicht so schön.
Das kann natürlich sein.
Das heißt, du würdest den Jackpot annehmen. Was würdest du machen?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, da würde ich mich tatsächlich überraschen lassen.
Von dir selbst.
Das ist sozusagen auch eine explorative Frage.
Ja, aber verstehe, alles klar. Da gehst du ganz unvoreingenommen ran. Ja, was würde ich denn tun? Ich denke, ich würde das auch annehmen. Ich würde aber weiter versuchen, tätig zu sein. Ich würde, glaube ich, mich wieder auf die andere Seite begeben und wieder mehr Wissenschaft betreiben, weil ich hätte ja dann nicht mehr den Zwang, mich davon ernähren zu müssen.
Also Elfenbeinturm.
Ich würde in den Elfenbeinturm gehen, richtig, aber natürlich angewandt. Bin da ein bisschen anders. Also.
Das ist eine gute Idee, da würden mir, glaube ich, auch was einfallen.
Gut, letzte Frage. Was wäre, wenn wir für diese Folge eine Mini-Playlist mit 3 Songs kuratieren dürfen? Welche Titel kommen spontan von dir?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich habe 2 kleine Kinder und ich freue mich einfach extrem, wenn es ruhig ist. Und deswegen höre ich gerade nicht viel Musik, weil ich sehr viel Simone Sommerland höre.
Was ist das denn?
Simone Sommerland ist eine sehr bekannte Interpretin verschiedener Kinderlieder, die wir sehr laut und sehr oft auch die gleichen hören. Und
ja.
Deswegen
höre ich. Sag mal einen schönen Titel.
Oh, da muss ich jetzt gerade
oder ein passen. Refrain, der dir spontan einfällt. Du singst doch mit im Auto.
So weit möchte ich nicht gehen.
Ich musste mitsingen.
Ist auch für unsere Hörerinnen einfach besser.
Ich habe mitgesungen damals. Okay. Aber nicht bei Susanne Sommerland.
Sehr mutig, dass du dich.
Simone Sommerland.
Ja, sehr mutig, dass du dich outest.
Also keine Musik, eher Wahlgesänge.
Zur Zeit vor allem tatsächlich auch gerne einfach mal Ruhe. Ja.
Alles klar, 3-mal Ruhe auf der Mini-Playlist. Ja, das war's für heute. Danke dir, Janis. Auch danke für dieses schöne Spielchen. Waren wieder sehr gute Fragen an die Redaktion, muss ich sagen. Seien Sie auch bei der nächsten Folge von Realitätsnah wieder dabei. Diesmal verrate ich es. Es geht weiter mit R wie Rehabilitation und Digitalisierung. Das wird smart. Machen Sie es gut.